Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Es sind Schlafdörfer geworden. Und der Feuerwehrchef, der auch im Buch eine wichtige Rolle spielt, hat folgende Problematik. Es darf in diesem Dorf nicht mehr von montags bis freitags brennen. Es gibt nicht mehr ausreichend Feuerwehrleute, weil die einen sind zu alt und die anderen sind zum Arbeiten in der Stadt, sind weg. Das heißt, er hatte mich auch gefragt, als ich bei ihm das Interview im Feuerwehrhaus gemacht habe, hat er mir die 20 Haken gezeigt und bei Haken Nummer 11 hören die Feuerwehruniform auf. Das war vor 5, 6 Jahren. Inzwischen ist die Lage dramatisch, weil die Feuerwehr jetzt nach, ich glaube, 125 Jahren Existenz geschlossen werden muss. Es gibt einfach zu wenig Leute. Das heißt, da passiert gerade was. Und etwas, was nicht nur demografisch, sondern auch für unser Land, also in den Städten ballt sich alles zusammen, die Dörfer laufen leer. Und natürlich ist es so, rund um Berlin, und ich denke mal, um Leipzig wird es nicht viel anders sein, ist es so, dass in jedem zweiten Haus inzwischen ein Städter auf Zeit wohnt. Also diese Wochenend-Brandenburger oder Wochenend-Urlauber. Und die Alten tun sich schwer. Ja, die sind noch da. Der alte LPG-Chef, den gibt es noch. Ich weiß neulich bei der Beerdigung, eines der beiden LPG-Chefs, das war sehr bewegend, wie viele Menschen da kamen. Und damit geht auch eine Ära zu Ende. Also die Geschichte der Teilung geht jetzt zu Ende. Und das war natürlich auch ein Anliegen, dieses festzuhalten.
Christa, du bist in Ludwigsburg geboren, aber schon in den 80er Jahren durch Kennzeichen D war der Osten dein Thema oder ein wesentliches Thema. Du hast vor ungefähr 10 Jahren eine Dokumentation für das ZDF gemacht, Feindzentrale, also auch wieder ein Ostthema, wo es darum ging, wie die Staatssicherheit des Ostens sozusagen die Fühler ausgestreckt hat nach den öffentlich-rechtlichen Institutionen, Westinstitutionen. Mir ist natürlich total verständlich, dass du in den 80er Jahren deine Beziehung zum Osten auch in deiner lieben Frau gefunden hast, Heike, die du im Osten kennengelernt hast. Aber eine vielleicht letzte Frage, gab es einen Moment bei dir, weil ich glaube, dass dieses Buch, so wie es geschrieben ist und auch so wie du an die Menschen rangekommen bist, dass das nicht funktioniert hätte, wenn es nicht mit einem großen Respekt, um nicht zu sagen auch Liebe für diese etwas kruden nordbrandenburgischen, preußisch-sozialistischen Ossis dort gewesen wäre. Und die Frage ist, gab es einen Moment, wo du eine Art Herz für dieses krude Verhältnis gefunden hast oder auch ein Stück Heimat im Osten für dich entdeckt hast? Weil ohne diese Balance, glaube ich, hättest du das nicht schreiben können.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Also wenn du eine ehrliche Antwort haben willst, und soll ja ehrlich sein, Flunkern gehört ja zum Geschäft in der Branche, aber ich glaube, es ist mein Schwiegervater. Mein Schwiegervater hat mir nie verziehen, dass seine Tochter 1982 die DDR verließ. Also ich habe ihr praktisch die Tochter und damit auch das Herz rausgerissen. Und bis heute hat er das nicht akzeptiert. Er empfindet es als Verrat. Und ich habe durch ihn sehr viel gelernt. Also dass die DDR oft für viele Menschen sehr viel mehr war. Und dieser Frust, der heute bei vielen da ist, diese Pegida und AfD und all die Dinge, die liegen länger und tiefer zurück. Es ist eine Form von Widerspenstigkeit und Widerborstigkeit da. Man muss also wirklich ganz dicke Bretter bohren, um an die Menschen ranzukommen. Und vielleicht ist es auch einer der Antriebe, mich für die Menschen zu interessieren, weil es wird ihnen sehr schnell Unrecht getan. Man sagt, die sind halt so, die Ossis, die kannst du vergessen. Das habe ich sehr oft gehört von Leuten, die, die aus dem Westen sind. Ich halte es mit Fontane das Beste, was man dort kennenlernt, sind die Menschen.
Ja, ich frage mal ein bisschen in die Runde. Haben wir Bücher? So viel Anfang war nie da. Können wir eine Signierstunde machen? Können wir Bücher kaufen, Frau Sommerfeld? Vielen Dank an BTB natürlich noch einmal, dass das Buch verlegt wurde. Und ich sage mal, jetzt hatten wir eine halbe Stunde, die ist rum. Wir reden auch gerne so lange weiter, bis man uns vertreibt oder bis Sie gehen.
Ich glaube, wir müssen schon.
Wir müssen abbrechen, ja gut. Ja, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für Ihr Interesse. Ich kann dieses Buch Ihnen nur ans Herz legen. So viel Anfang war nie von BTB, von Christoph Lepple. Gerne kommen Sie nach Nordbrandenburg und begeben Sie sich auf die Spuren dieses Ortes. Vielleicht entdecken Sie ja, was das ist. Den kann man auch heute noch besuchen und die Geschichte mit- und weiterschreiben. Ansonsten vielen Dank, dass Sie da waren. Christoph Lepple, herzlichen Dank an dich und auch für dieses Buch. Ich könnte fast im Namen der Herzdorfer sprechen. Herzlichen Dank.
Ich höre aber. Okay. Test. So. So in etwa? Hört man mich gut von überall? Gut. Jetzt? Ah, wunderbar. Gut. Dann herzlich willkommen bei der Protok-Lesung von Michael Kastel, Die Sterblichkeit der Seele. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß und genießen Sie es.
Ja, hallo, mein Name ist Michaela Kastel. Ich komme aus Wien und ich bin heute hier, um, wie gesagt, meinen neuen Roman vorzustellen, Die Sterblichkeit der Seele. In der nächsten halben Stunde werde ich Ihnen und euch ein bisschen was darüber erzählen. Anhand von 3 Szenen, die ich mir ausgesucht habe. Und beginnen möchte ich gleich mit der ersten, in der ich meine Protagonistin Anna ganz kurz vorstelle. So. Ich verstand Musik schon immer besser als Worte. Melodien sind wie das Meer, zart und flüsternd oder rau und tobend, in allen Farben unendlich weit. In ihren Tiefen verbergen sich Schätze, aber auch dunkle Geheimnisse. Sie befinden sich in ständiger Bewegung, sind federleicht und dabei so schwer festzuhalten. Dagegen haben Worte einfach nur viel Gewicht. Sie drücken uns nieder und manchmal geben sie uns nie wieder frei. Die Aufnahmeprüfung für den Musical-Studiengang am Konservatorium Wien besteht aus 3 Kategorien. Gesang, Schauspiel und Tanz. Als ich mit 18 meinen Abschluss an einem Musikgymnasium machte und mich für den Prüfungstermin anmeldete, war ich mir sicher, von der Spitze des Ruhms nur eine Armlänge entfernt zu sein. Mit dem Solo der Eponine aus Les Miserables wollte ich viel Stimme zeigen und den ersten Durchgang mit Bravour bestehen. Für die zweite Hürde hatte ich einen Monolog aus Nestroys Talisman vorbereitet. In akribischer Schwerstarbeit hatte ich am Abend zuvor die benötigten Noten auf einzelnen Blättern kopiert und diese dann zu einem Akkordeon zusammengeheftet, damit der Pianist nicht umblättern musste. Strahlend trat ich vor die Jury und als ich zu singen begann, füllte sich der schwach erleuchtete Raum mit Farbe. Und so wie meine Liebe zur Musik mein Herz aufgehen ließ, so sollte sie mir ab jetzt auch alle Türen öffnen. Bis die Worte kamen, hart und schwer, wie Steine, die man auf mich warf. Danke. Die nächste, bitte. Ist es herzlos, ein junges Talent so einfach abzuweisen oder bloß dumm? Jetzt, 8 Jahre und unzählige Castings später, kenne ich die Antwort auf diese Frage immer noch nicht. Ich weiß nur, dass Worte Träume zerstören. Damals wie heute. Ja, das also ist Anna. Anna ist 26 und Musicaldarstellerin. Und sie träumt natürlich vom ganz, ganz großen Durchbruch auf der Bühne. Die Chance dazu lässt gar nicht so lange auf sich warten, denn sie wird gecastet für das größte, bombastischste, teuerste, aufwendigste Musical aller Zeiten, Epica, das demnächst in Wien Premiere feiern soll und das sich thematisch auf sehr progressive Art und Weise mit dem Fauststoff beschäftigt. Und so schön das auch klingen mag, Anna hat ein riesengroßes Problem, denn sie ist nur die Zweitbesetzung. Erstbesetzung der weiblichen Hauptrolle ging an Madeleine, eine ihrer größten Konkurrentinnen. Und man kann sich vorstellen, dass Anna mit dieser Situation sehr schwer zu kämpfen hat. Sie ist von Neid zerfressen und muss sich ständig die Frage stellen, wieso die andere und nicht sie? Und als wäre das nicht genug Stress für sie, gibt es auch noch eine zweite Sache, die sie beschäftigt, nämlich die Umbesetzung der Rolle des Mephisto. Im letzten Moment wurde ein neuer Schauspieler gecastet, von dem keiner weiß, woher er kommt, wie er heißt, was er kann. Also man weiß wirklich gar nichts von ihm. Und im ganzen Cast herrscht ein riesengroßes Rätselraten. Alle reden nur noch davon, während Anna dieses Thema schon überhaupt nicht mehr hören kann. Dann jedoch ist der neue Schauspieler plötzlich da, früher als erwartet und deutlich anders als erwartet. Und hier lese ich meine zweite Szene vor. Unterwegs zum Tanzsaal kommt mir unser Valentin-Darsteller André Wenders entgegen. Im Vorbeigehen bekomme ich von ihm ein High Five. Er ist da, verkündet er. Wer? Na, wer wohl? Er! Er winkt mich hinter sich her. Und als wir gemeinsam in die Garderobe kommen und ich die losgelöste Stimmung bemerke, die unter allen Anwesenden ausgebrochen ist, kann ich mir bereits denken, wer mit er gemeint ist. Und ich dachte, er kommt erst am Montag, sagt André. Na, umso besser. Dann können wir jetzt schon mit den Duetten beginnen. Ich gehe mich mal vorstellen. Er genehmigt sich ein Stück der Erdbeertorte, die dekorativ auf dem Begrüßungsbuffet thront, und marschiert auf einen jungen Mann zu, der ein paar Schritte weiter vorne bei den Spiegelreihen steht und sich mit den drei Dramaturgen, unseren E-Gitarristen Harald und Mike, zwei Kostümbildnern und einigen Mädels aus dem Ensemble unterhält. Das ist er also. Auf ihn haben wir so sehnsüchtig gewartet. Er ist maximal Mitte 20 und hat längere Haare als ich, schwarz mit dunkelblauen Strähnen. Links hat er einen Sidecut. Nase und Ohren sind je einmal gepierst, die Unterlippe sogar zweimal. Auf seinem rechten Arm breitet sich eine Tattoo-Collage aus den verschiedensten Motiven aus, die ich in all ihrer Farbenpracht bewundern kann, da er die Ärmel seines schwarzen T-Shirts abgeschnitten hat. Die Zunge ist ebenfalls gepierst. Ich bemerke es, als er wegen irgendetwas herzhaft auflacht. Dann erscheinen schon die nächsten neugierigen Kollegen auf der Bildfläche. Und im Tumult, der urplötzlich ausgebrochen ist, kann ich ihn gar nicht mehr richtig erkennen. Er passt wohl besser in eine Glamrock-Band als hierher. Andererseits verstehe ich sogar, wieso Victor, unser Regisseur, diesem Punk allen anderen den Vorzug gibt. Epicas Mephisto ist nicht bloß eine Figur in einer Geschichte. Er verkörpert das Reißerische, Böse, das Liebe manchmal mit sich bringt. Und je kontroverser dies dargestellt wird, umso tiefer kann sich die Show ins Gedächtnis der Zuschauer brennen. Außerdem ist kontrovers gut, kontrovers bringt Presse. Aber musste es gleich so kontrovers sein? Ich stelle mich etwas zur Seite, um ihn besser sehen zu können. Seine Augen sind unglaublich blau, riesengroß und voller Freude. Fast ein wenig unheimlich. Er und Mike reden kurz miteinander. Dann merke ich, dass er mich ansieht. Er lächelt zu mir herüber, wie er alle hier anlächelt. Und ich verspüre den absurden Drang, mich abzuwenden, bevor er denkt, ich würde ihn anstarren. Doch das ist gar nicht nötig. Eine Traube aus Tänzern kommt an mir vorbei und versperrt mir die Sicht. Und hinterher hat er sich längst André zugewandt, der ihn fasziniert auf seine Piercings anspricht. Luca, unser Chefdesigner, taucht neben mir auf. Er hat die Arme vor der Brust verschränkt und kaut gelangweilt einen Kaugummi. Aber ich erkenne sofort, dass sein Desinteresse nur gespielt ist. Seine dunklen Augen funkeln begeistert. Und das liegt nicht bloß an dem großen Stück Erdbeertorte, das er sich gerade auf einen Teller gibt. Und, was sagst du zu ihm? Fragt er und lässt den Kaugummi dezent in einer Serviette verschwinden. Sieht doch ganz vielversprechend aus, der junge Mann, hm? Wow, die Torte ist echt lecker. Auch ein Stück? Nein, danke. Soll das hier eine Art Begrüßungsbuffet sein, oder wie? Das will ich doch hoffen, meint er mit vollem Mund. Sonst bedeutet das nämlich, dass hier irgendjemand Geburtstag hat und ich habe keine Ahnung, wer. Mit nur wenigen Gabelstichen hat er das Tortenstück verputzt. Er stellt den leeren Teller weg und klatscht motiviert die Hände zusammen. Also Victor ist schon ein ausgekochter Hund, was? Da spannt er uns so lange auf die Folter und dann das. Ich meine, sieh dir den Jungen mal an. Traumbesetzung. Jetzt muss er nur noch singen können und wir sind alle reich. Ach, was rede ich da? Der muss gar nicht singen können. Der muss nur dastehen und so aussehen und der Laden läuft. Ich ringe mir ein schiefes Lächeln ab. Mit oder ohne Piercings? Natürlich mit. So etwas nennt man progressiv, Anna. Wir machen progressives Theater. Mal sehen, ob dem jungen Mann seine Kostüme passen. Verzeihung, lasst ihr mich mal durch? Er beginnt sich vorzudrängeln. Platz da, hier kommt der Chefdesigner. Er hat ihn erreicht. Hi, Luca mein Name. Mit wem habe ich das Vergnügen? Arjen, stellt er sich vor. Arjen Webeek. Freut mich. Seine Stimme klingt unerwartet tief. Bei Tenorpartien könnte das interessant werden. Luca ist ganz außer sich. Ein Holländer, wow. Die Leute lieben euren Akzent. Lass uns mal auf einen Sprung in die Anprobe gehen. Ich habe da ein paar Sachen, die könnten dir ganz gut stehen. Luca gelingt es, Arjen vom Rest der Meute zu trennen. Doch schon ist er von neuen Schaulustigen umgeben, die eben erst in den Saal gekommen sind und genauso großes Interesse an ihm hegen. Sie tänzeln um ihn herum, wie Welpen um ihren neuen Besitzer. Jeder will ihm die Hand schütteln und ein paar Worte mit ihm wechseln, sich vorstellen und einen guten Eindruck hinterlassen. Als hätten sie noch nie einen Typen mit blau-schwarzen Haaren gesehen. Zugegeben habe ich auch nicht. Trotzdem. Er schenkt jedem, der ihn begrüßt, ein strahlendes Lächeln, ist freundlich und charmant und ich wette, alle werden auf ihn fliegen, ihm in den Hintern kriechen, wie sie es bei Madeleine tun. Fast schon bin ich versucht, beim Hinausgehen überaus deutlich die Tür hinter mir zuzuschlagen, damit er sieht, dass wenigstens eine auf seine Anwesenheit pfeift. Aber im Endeffekt ist es egal, was ich mache, denn er ignoriert mich sowieso. Nachdem ich mich in der Garderobe umgezogen habe, mache ich mich in meinem bequemen Sportoutfit erneut auf dem Weg in den großen Tanzsaal, um Victor ausfindig zu machen und vielleicht unterwegs doch noch irgendwo einen Kaffee aufzutreiben. Kaffee finde ich keinen, aber Victor steht zusammen mit Kurt Weinberger, den beiden anderen Dramaturgen und dem gesamten Choreografenteam vor dem Piano und starrt wütend Löcher in den Boden. Mein Auftauchen lässt ihn hochfahren, als hätte ihn der Blitz getroffen. Anna, na endlich. Wenigstens eine, die was von Pünktlichkeit versteht. Komm her, wir brauchen dich noch. Wo ist Arjen? Der ist mit Luca in die Anprobe, soweit ich weiß. Was? Wegen der Kostüme? Ich dachte, du weißt das. Was? Ich weiß nicht, was er von mir will. Unsicher zucke ich mit den Schultern. Okay, Leute, irgendetwas läuft hier falsch. Wir konnten nicht proben, weil wir keinen Mephisto hatten. Jetzt ist der Mephisto da und wir können immer noch nicht proben. Wer erklärt mir das? Verunsichertes Schweigen macht sich breit. In solchen Situationen ist es am besten, sich unauffällig zu verhalten und keine schnellen Bewegungen zu machen. Na schön. Möglicherweise habe ich mich ja unklar ausgedrückt. Was ich sagen wollte war, ich will, dass mir jemand diesen Kerl herholt, und zwar sofort. Während wir warten, könnte ich vielleicht kurz das Helena-Solo proben? Versuche ich mein Glück. Doch Victor hört mir gar nicht zu. Also manchmal glaube ich bin in einem Irrenhaus. Ein Budget von 20 Millionen Euro und es ist nicht möglich, pünktlich mit den Proben anzufangen. Wisst ihr, was das ist? Das ist scheiße. Das ist einfach nur scheiße. Er gestikuliert in sämtliche Richtungen. Und die Äderchen auf seiner Stirn schwellen wieder zu ihrer besorgniserregenden Größe an. Bringt mir diesen Kerl jetzt sofort auf meine Bühne. Oder ich verfüttere seinen Vertrag an die verfluchten Ratten da unten, noch bevor er... Er bricht ab, als hinter mir Schritte zu hören sind. Sein vor Wut rot angelaufenes Gesicht entspannt sich etwas. Na also, da ist er doch. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Na komm. Er macht einige fahrige Handbewegungen, während die Männer im Hintergrund spürbar von Erleichterung durchströmt werden. Im nächsten Moment steht Arjen neben mir und strahlt selig in die Runde. Kann's losgehen? Fragt er. So lobe ich mir das, ruft Victor, der bereits munter die richtige Seite im Textbuch aufschlägt und sie am Felix am Klavier weitergibt. Bloß nicht unnötig Zeit verschwenden. Jetzt brauchen wir nur noch Madeleine. Hey, hat jemand Madeleine gesehen? Madeleine? Die ist noch beim Frühstück, antwortet jemand aus dem Beleuchtungsteam. Okay, dann singst eben du mit ihm, Anna. Dritter Akt, letzte Szene, Heimsuchung, die Tanzszene. Arjen fängt an, Anna setzt in der zweiten Strophe ein. Und los. Die Tanzszene, jetzt? Ich habe noch nicht einmal begriffen, wie Arjen so plötzlich neben mir stehen konnte, nachdem ich selbst gesehen hatte, wie er mit Luca in Richtung Anprobe verschwunden ist. Abgesehen davon habe ich den Text nicht intus. Die Mephisto-Szenen haben wir bisher kaum geübt. Doch schon huschen Felix Finger routiniert über die Tasten. Victor macht erwartungsvoll Platz. Und auf einmal stehe ich mit Arjen allein vor der raumhohen Spiegelwand und habe kaum Atem geholt, da beginnt er schon zu singen. Es ist die Szene, in der Mephisto sich in Gretchens Schlafzimmer schleicht. Höhepunkt und große Wende am Ende des zweiten Akts. Die Luft scheint sich elektrisch aufzuladen und ich kann jedes Staubkorn, jedes Molekül im Saal tanzen spüren, völlig euphorisch beim Klang dieser atemberaubenden Stimme. Im Wirbel der Musik öffnet sich ein Schlund zu meinen Füßen. Und im Sog des Abgrundes stolpere ich immer weiter auf die stockfinstere Tiefe zu. Die Dunkelheit dort unten zieht mich an. Die sanften, unheimlichen und dennoch wild polternden Töne stoßen mich über die Kante und ich lande im Inneren eines unterirdischen Palastes. Schon die erste Strophe ist wie ein Kuss auf nackter Haut. Es beißt und brennt und reißt einen in den Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn ist so wundervoll, so blind und lodernd, dass meine Seele in Flammen aufgeht, mein Herz zerspringt, meine Stimme vor Ekstase schreit. Die Musik und die Emotionen reißen mich fort wie eine brennend heiße Welle, schmettern mich gegen die zerklüftete Felswand meiner Erwartungen, lassen Stein und Knochen brechen, bis nichts mehr von mir übrig bleibt, nur Staub, ich bin Staub. Die Melodie scheint sich neben mir als schwarzer Schatten manifestiert zu haben, ist urplötzlich lebendig geworden, nachdem sie so lange nicht gespielt worden war. Ich möchte von diesem Schatten ins Dunkle gezogen werden, möchte die Flammen spüren, davon zerrissen werden, mich treiben lassen wie von einem riesigen schwarzen Pferd, das mich dorthin führt, von wo es kein Zurück mehr gibt. Dann der Aufprall in der Realität, als die plötzlich einsetzende Stille mich aus meiner Traumwelt reißt. Verwirrt schaue ich mich um. Das Klavier ist verstummt und Arjen steht reglos da und sieht mich an. Das Feuer unter mir ist erloschen, die Luft ist trocken und kalt. Habe ich wirklich nur geträumt? Arjen wartet kurz, ehe er mit den Schultern zuckt und Viktor einen ratlosen Blick zuwirft. Also ich versichere dir, dass wir genauso fasziniert sind wie du, Anna, sagt Viktor mit hochgezogenen Brauen. Aber das ist die Stelle, an der du eigentlich anfangen solltest zu singen.
Verzeihung, einen Moment.
Ja, man kann sich vorstellen, dass Anna nach diesem Debakel, nach diesem völlig verpatzten Einsatz, völlig fertig ist mit den Nerven. Sie zieht sich für den restlichen Tag von den Proben zurück, während die anderen weiterhin völlig begeistert sind von Arjen und auch von Madeleine. Und als der Probetag schon längst vorbei ist und alle anderen nach Hause gefahren sind, ist sie immer noch im Theater. Sie sitzt auf den Treppen der großen Eingangshalle des Theaters und ja, badet so richtig tief in Selbstmitleid. Denn sie stellt sich die Frage, ob sie es überhaupt an ihr Ziel schaffen kann, solange ihr so etwas passiert. Solange sie... meine letzte Szene vor. Ein kühler Windhauch bläst an mir vorbei, als die große Eingangstür auf der anderen Seite aufgestoßen wird. Madeleine trippelt in Stöckelschuhen und mit tropfendem Regenschirm ins Foyer. Es ist so still hier, dass ihre Schritte im ganzen Gebäude zu hören sind. Ich überlege, ob noch genug Zeit ist, um aufzuspringen und so zu tun, als würde ich gerade von oben kommen. Doch sie hat mich bereits entdeckt. Anna? Hey, was machst du denn noch hier? Es ist doch schon fast 10. Diverse Ausreden schießen mir durch den Kopf. Dass mein Motorrad nicht anspringt und dass ich darauf warte, von Christopher abgeholt zu werden. Dass ich noch eine Verabredung habe. Dass ich länger bleibe, um noch etwas zu proben. Aber wozu sollte ich mir die Mühe machen, zu lügen? Sie wird mir längst angesehen haben, dass ich nur deswegen noch hier sitze, weil aufzustehen nicht in Frage kommt. Ich wollte mal in Ruhe nachdenken, versuche ich, sie abzuwimmeln. Mir geht in letzter Zeit vieles durch den Kopf. Ach ja, das tut mir leid. Sie steht jetzt neben mir, etwas abseits am Treppengeländer, und überlegt offenbar, ob sie sich zu mir setzen soll. Sie sieht unerwartet hübsch aus heute Abend. Schöner, dunkelblauer Blazer, funkelnde Ohrringe und ihr frisch gestyltes Haar wallt prachtvoll über ihre Schultern. Vielleicht ist sie ja diejenige mit der Verabredung. Ich habe keine Lust, danach zu fragen. Was sagst du zu unserem neuen Mephisto? Bricht sie nach einem Moment das Schweigen. Er ist gut. Er ist der Wahnsinn, wie der einen ansieht, während er spielt. Da kommt man gleich auf böse Gedanken, was? Sie lacht und ich lache brav mit, obwohl ich in Wahrheit an Arjens Talent rein gar nichts lustig finde. Der wird uns noch alle an die Wand spielen. Ich bin schon so gespannt, wie es mit Orchester und Kostümen und allem drum und dran sein wird, schwärmt sie weiter. Ich meine jetzt... Ohne all dem ist der Zauber ja noch ganz klein. Aber wenn alle kostümiert sind, die Kulissen stehen und die Musik spielt, das muss atemberaubend sein. Sie lehnt sich an das Treppengeländer und schaut verzaubert an die Decke. Und kurz lasse ich mich anstecken von ihrer Träumerei. Stelle mir den Ballsaal mit seinen vielen beweglichen Treppen, Plattformen und Etagen vor. Und wie farbenprächtig alles im Licht der Scheinwerfer schillern wird. Und wenn erst die Musik spielt und sich die mächtigen Zahnräder, die die Welt...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.